Wir wollen nun gemeinsam aus der Bibel lesen und ich lese das Kapitel 17 aus dem Richterbuch. Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha, der sprach zu seiner Mutter: Die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen und ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast, siehe, dies Geld ist bei mir. Ich selbst hab's genommen. Da sprach seine Mutter: Gesegnet seist du, mein Sohn vom Herrn. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberstücke zurück. Und seine Mutter sprach: Ich weihe nun das Geld dem Herrn. Es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit mein eingeschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll. Darum gebe ich's dir nun wieder. Aber er gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied. Der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus. Das kam danach in das Haus Michas. Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und machte einen Ephod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die Hand, sodass er sein Priester wurde. Zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihm recht dünkte. Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus dem Geschlecht Judas. Der war ein Levit und war dort fremd. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Als er so seines Weges zog, kam er aufs Gebirge Ephraim zum Hause Michas. Da fragte ihn Micha: Wo kommst du her? Er antwortete ihm: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann. Micha sprach zu ihm: Bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben. Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und erhielt ihn wie einen Sohn. Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er sein Priester wurde, und so war er im Haus Michas. Und Micha sprach: Nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Amen. Gottes Segen, Hermann.
Vor 55 Jahren wurde ich zum Europäischen Evangelisationskongress in Amsterdam eingeladen. Der Schwerpunkt von diesem Kongress war, wie man Leute heute mit dem Evangelium erreicht. An einem der Abende von diesem Kongress oder einen der Abende wurde von Cliff Richard gestaltet. Wer hat schon mal was von Cliff Richard gehört? Das habe ich mir gedacht, das sind die meisten bekannt. War ein so ziemlich der bekannteste Popsänger der damaligen Zeit. Und er hat in seinem Vortrag und in dem ganzen Abend einen der bekanntesten Songs aufgegriffen, der damals in jedermanns Ohren war. Und zwar war das genau das, was du vorher gespielt hast von Frank Sinatra, I Did It My Way. Ich habe es auf meine Art und Weise getan. Cliff Richard hat das gesungen, aber er hat den Text abgeändert. Er hat nicht gesungen, I did it my way. Er hat gesungen, I did it his way. Ich habe es auf seine Art und Weise getan. Und darum geht es heute in diesem Text. Es geht um die Frage, soll ich den Weg gehen, der mir gefällt, oder welchen Weg will ich eigentlich gehen. Es gibt viele Wege auf dieser Welt, wie es in einem Lied heißt. Und es ist keine Frage, dass das Leben mit Gott herausfordernd ist. Aber wie wir auch hier in unserem Text sehen können und in dem Kapitel danach, das Leben ohne Gott ist noch viel herausfordernder. Also es gibt eigentlich keinen Grund, auch wenn wir das in Deutschland üblich ist, sich da zu beklagen, dass alles nicht so gut läuft, wie wir uns das vorstellen. Viele versuchen die verschiedensten Tricks, damit Gott auf ihrer Seite steht. Und die meisten liegen ziemlich daneben mit diesen Tricks, die sie benutzen. Viele meinen, es kommt darauf an, was mir gefällt und was ich für bequem halte. Aber ein Weg auf dieser Basis führt ins Chaos. Hier in dem Text, den uns der Alexander eben gelesen hat, da sind drei Wege beschrieben, die sehr häufig benutzt werden von Leuten. Der erste Weg ist der Weg des moralischen Bankrotts. Da wird uns am Anfang berichtet, dass einer Frau 1100 Silberstücke entwendet worden sind und dass es offensichtlich, nachdem sie einen Fluch ausgesprochen hat, rauskam, es war ihr eigener Sohn, der dieses Geld gestohlen hat. Als ich mir das so durchgelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wo um alles in der Welt hat der Micha gelernt, sich so zu verhalten? Hat er das bei seinen Eltern gelernt? Hat er das bei irgendwelchen Verwandten gelernt? Hat er es bei seinen Freunden gelernt? In Sprüchen heißt es mal, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Vielleicht ist da irgendwelchen gefolgt, dass er sich so verhalten hat. Es ist keine Frage, dass für uns als Christen eine andere Art und Weise gilt. Im ersten Psalm wird darüber bereits gesprochen. Da heißt es gleich am Anfang, wie glücklich ist derjenige, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Wer sich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen richtet und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist, wer Freude findet an den Weisungen des Herrn, wer Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Der gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Ein solcher Mensch hat Erfolg bei allem, was er unternimmt. Wir sollen uns von Gottes Wort erfüllen lassen, nicht irgendeinen moralisch fragwürdigen Weg gehen. Und sehr interessant, die Bibel verspricht uns sogar Erfolg, wenn wir daran halten. Das Zweite, was hier deutlich wird, Vers 4 und 5, sie nahm, also die Mutter, von dem Geld 200 Silberstücke, gab sie dem Goldschmied, der machte ein Gottesbild aus Holz, überzog es mit Metall, das wurde in Michas Gehöft aufgestellt. Micha besaß nämlich ein eigenes Heiligtum. Er ließ auch Priesterkleidung und Geräte zur Orakelerteilung machen und setzte einen von seinen Priestern, seinen Söhnen als Priester ein. Da geht es nicht um moralischen Bankrott, da geht es um geistlichen Bankrott. Diese Lösung, die hört sich ja eigentlich schön fromm an, ein Platz, damit wir Gott anbeten kann. Aber Gott lässt sich nicht manipulieren. Wenn wir das versuchen, dann ist das der Anfang vom Ende. Gott hat klare Regeln, zumindest im Neuen Testament, wer ihm dienen kann, und hat auch klare Regeln, wie man ihm nicht dienen kann. Im Psalm 37 wird es positiv so ausgedrückt: Habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn wir uns von Gottes Liebe erfüllen lassen, dann geht es nicht nur darum, dass wir eine gute Zeit haben, sondern dass er im Zentrum steht. Das ist das Gegenbild gegen das, was der Micha da getan hat. Und dann heißt es am Ende dieses Kapitels, dass er diesen Leviten, der da zufällig durchkam, als Priester angestellt hat und sich dann sagte, jetzt bin ich sicher. der Herr wird mich segnen, denn ich habe meinen eigenen Priester. Ich würde sagen, das ist nicht nur moralischer Bankrott und geistlicher Bankrott, das ist einfach ein biblischer Bankrott. Dieser Mann hatte keine Ahnung davon, was die Regeln Gottes waren. Er hat sich einfach daran orientiert, was rundherum geschehen ist, was die Leute gemacht haben, wie die gelebt haben mit ihren Göttern. Oft ist es leider so, dass sich auch Christen an den Maßstäben der Welt orientieren. Aber der geistliche Dienst läuft unter völlig anderen Regeln als das, was so normalerweise üblich ist. Paulus schreibt in Römerbrief im 12. Kapitel, dass wir uns nicht an die Maßstäbe dieser Welt halten sollen, sondern dass wir uns verwandeln lassen sollen durch den Geist Gottes, uns von ihm erfüllen lassen. All das hat der Micha nicht getan. Da hat er immer genau das Gegenteil getan. Und wir haben vorher den Grund gehört, wieso das so war. Im 6. Vers dieses 17. Kapitels, da heißt es, damals gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. Jeder tat, was er wollte. Manchmal frage ich mich, ob das nicht auch heute an vielen Stellen so ist. Jeder tut eben, was er wollte und was er für richtig hält. Für uns als Christen gilt das eigentlich nicht. Schon allein deswegen, weil das Neue Testament deutlich macht, dass wir zwar vielleicht keinen König haben, der jetzt in Berlin oder so wo sitzt, aber wir haben einen, der König aller Könige und der Herr aller Herren ist, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und nur sein Weg ist wirklich erfolgversprechend. Viele Wege gibt es auf dieser Welt. Die Frage ist, welchen wollen wir gehen? Wir wollen uns aber auch noch das nächste Kapitel ein bisschen anschauen. Und ich habe da drüber gesetzt, weise mir, Herr, deinen Weg. Damals hat offensichtlich, wie ich gerade eben gesagt habe, niemand danach gefragt, was Gottes Weg ist oder wie das Campus für Christus zu sagen pflegte, wie man Gottes Willen erkennt. Keiner hat sich dafür interessiert. Und im nächsten Kapitel, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schaut da ruhig rein. Da werden drei Arbeitsmethoden erwähnt, die alle nichts taugen. Da ist ein Kapitel, im nächsten Kapitel wird von einem Stamm Israels berichtet, der nach einem Stück Land gesucht hat, wo er wohnen kann und leben kann und das Land anbauen kann. Das war der Stamm Dan. Das war ja in dieser Richterzeit, sind noch die einzelnen Gegenden nicht so klar verteilt gewesen, wie das hinterher war. Und die haben einen Spähtrupp ausgeschickt, der nach irgendeinem Platz schauen sollte, wo dieser Stamm hinziehen konnte. Und in der Zeit, als sie da rummarschiert sind, kamen sie bei dem Micha vorbei und haben dort übernachtet, haben gesehen, dass der Micha ein Gottesbild stehen hatte, ein Heiligtum, Privatheiligtum. Und da haben sie sich gesagt, also vielleicht wäre es ganz vernünftig, wenn wir Gott mal danach fragen, wie das jetzt weitergehen soll. Und haben den Priester danach gefragt. Und der hat es getan und er gab ihnen, so heißt es in Vers 6, den Bescheid, ihr könnt ruhig weiterziehen. Der Herr billigt euer Vorhaben. Es steht übrigens nicht da, wie er auf diese Idee gekommen ist, dass das so ist. Und sie haben das gemacht, kamen zu einem Platz, wo eine ganze Reihe von einer Stadt, wo Leute gewesen sind, die offensichtlich keine direkte Verbindung mit anderen hatten, also nicht besonders geschützt gewesen sind. Und Sie kamen dann zurück zu ihren Stammesgenossen und es sagt hier, da ist eine großartige Möglichkeit, ihr werdet dort, wo wir gewesen sind, ein Volk finden, das sich in Sicherheit wirkt. Vers 10 ist das. Gott hat ihr Land in eure Gewalt gegeben. Es ist ein weites Land, es fehlt dort nichts, was man sich wünschen kann. Das ist die erste Arbeitsmethode, die manche Leute benutzen, nämlich fromme Sprüche zu benutzen. Also das war mein Eindruck, als ich das gelesen habe. Die benutzen alle fromme Sprüche, haben aber keinen Grund. Nicht einmal wird ein Grund dafür gegeben, wieso das so ist. Wieso hat Gott die in ihre Hand gegeben? Wir machen das ja auch gerne, haben auch so manche Sprüche, die sich gut anhören, aber nicht unbedingt biblisch sind, wie zum Beispiel, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das hört sich auch sehr fromm an. Ich weiß nicht, wo die Leute das herhaben. Im Jakobusbrief schreibt der Jakobus im ersten Kapitel, betrügt euch nicht selbst, indem ihr euch das Wort Gottes nur anhört. Ihr müsst es auch in die Tat umsetzen. Darum geht es, dass wir es auch in die Tat umsetzen. Und ein paar Verse weiter sagt Jakobus, der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht, er hört nicht nur auf ihn, um es gleich wieder zu vergessen, sondern er handelt danach. Er darf sich freuen, denn Gott segnet sein Tun. Also es genügt nicht, dass wir nur fromme Sprüche benutzen, sondern dass wir wirklich nach Gottes Wort leben. Die Stammesgenossen von den Danitern, denen hat diese Geschichte gefallen und so haben sie sich auf den Weg gemacht, um diese Gegend zu erobern. Und so wie dieser Spähtrupp kamen sie auch bei dem Micha vorbei. Und der Micha kam, beziehungsweise der Priester kam raus. Sie haben mit ihm gesprochen. Und die paar, die am Anfang da gewesen sind, die wussten ja, dass da dieses Götterbild ist. Die wussten, dass da ein Priester ist. Und so sind sie ins Haus reingegangen, in dieses Heiligtum, und haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest gewesen ist. Und der Priester sagte, was macht er denn da, verständlicherweise? Und die Kundschafter, die sagten, sei schön ruhig, ist doch erheblich besser, wenn du einem ganzen Stamm Israels dienst, als wenn du einer einzigen Familie hier als Priester dienst. In meiner Übersetzung heißt es im 20. Vers, dem Mann, also dem Priester, leuchtete das sofort ein. Natürlich ist es sehr viel besser. Aber der Punkt ist, einfache Logik genügt nicht, auch wenn das ziemlich logisch ist. Es gibt so manche Sachen, die eigentlich gut sind. Ich weiß nicht, wie viele Gebäude, wie viele Amtsräume und andere Stellen, wie viele Wohnungen hängt irgendwo ein Kreuz oder irgendein christliches Symbol, weil die Leute meinen, das hilft doch, dann geht mir sehr viel besser. Oder wie es Manfred Siebald ein bisschen satirisch in einem Lied gesagt hat, das kleine Kreuz an deinem Hals, das steht dir gut. Und manche tragen das tatsächlich nicht, weil sie jetzt unbedingt dafür ein Bekenntnis machen wollen, sondern weil es ihnen eben gut steht. Man kann seine Entscheidungen aus den verschiedensten Gründen treffen. Und ich habe das immer wieder erlebt, das machen wir auch in der Gemeinde. Das ist doch logisch, dass wir das so machen müssen. Jemand ist irgendwo in der Arbeit, ob es jetzt in der Gemeinde ist oder in der Mission. Die Arbeit ist hart. Es ist nicht unbedingt das, was er sich erträumt hat. Und dann kommt ein besseres Angebot. Von zu Hause oder von sonst irgendwoher. Und man entscheidet sich dafür. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe von Kollegen, dass sie gesagt haben, ja, Gott ruft mich, das zu tun. Und ich habe mich öfters gefragt, hat Gott wirklich gerufen? Oder möchte Gott dir durch diese schwierige Situation nicht vielleicht ein bisschen Demut beibringen? Kann ja auch sein. Dass etwas nicht rund läuft, dass es nicht so gut ist, wie wir uns das vorstellen, das ist kein Grund dafür, dass wir plötzlich unsere Sachen packen und es woanders, wo es einfacher und besser ist, versuchen. Das Interessante ist, dass auch bei Paulus nicht alles rund gelaufen ist. Im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, spricht er davon, dass er große Probleme gehabt hat, wahrscheinlich gesundheitliche Probleme. Er sagt, ich habe mehrmals dafür gebetet. Aber es ist nichts passiert. Bei Paulus, bei diesem Mann, der sich so Gott hingegeben hat. Und dann sagt er, ja doch, es ist was passiert. Gott hat zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und dann fügt Paulus an, und weil das so ist, deswegen freue ich mich über meine Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich sage nicht, dass es immer so sein muss, aber die Bibel gibt durchaus Antworten darauf, wie wir das machen sollen. Und die Geschichte endet dann damit, dass der Priester mitgeht mit den ganzen Sachen. Nachdem sie ein Stück weit gelaufen sind, kommt Micha, dem plötzlich sein Gott und sein Priester entlaufen sind, mit ein paar Nachbarn her und sagt, was macht ihr denn eigentlich? Und die Leute von Dan, die sagen zu ihm, kein Wort mehr. Sonst werden Männer über euch herfallen, die keinen Spaß verstehen. Dann kostet es dich und deine Familie auch noch das Leben. Also brutale Gewalt. Brutale Gewalt ist sicherlich kein Weg, den Gott vorschlägt. Vielleicht sagen wir jetzt, naja, Richter, das ist über 3000 Jahre her. Damals ist es eben so gewesen, aber wir sind heute sehr viel zivilisierter. Bei uns machen wir das nicht so. Das stimmt, wir machen es vielleicht nicht direkt so, aber machen wir es wirklich überhaupt nicht? Geht es nicht auch indirekt, indem man zum Beispiel psychischen Druck einsetzt, indem man die anderen runterbuddert mit den Superargumenten, die man hat. Und ich denke jetzt nicht unbedingt über die Gottlosen. Das passiert durchaus auch in Gemeinden. Das wird das tun. Das ist auf jeden Fall nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Im 1. Korintherbrief, im 16. Kapitel, da sagt Paulus, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das ist der Weg, den Gott sich vorstellt. Gottes Zusage zeigt, dass er uns leiten und führen möchte. dass er wirkt. Im 32. Psalm heißt es im 8. Vers, der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst. Ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist. Bei uns ist das ab und zu passiert, als die Kinder noch zu Hause gewesen sind, vor allen Dingen, als sie noch ganz klein gewesen sind. Meine Frau hat ihnen irgendwas gesagt. Und je nachdem, welche von den dreien es gewesen ist, es gibt, hat welche gegeben, die dann einfach den Kopf hochgedrückt haben und gesagt haben, wie Frank Sinatra, I'll do it my way. Und, aber wir haben auch andere gehabt, die sich nie dagegen gesetzt haben. Aber wenn die Mutter sie angeschaut hat, dann haben sie den Kopf weggedreht. Denn genau das macht, schlägt der Psalmist hier vor. Gott will uns mit seinen Augen leiten. Als Eltern weiß man, was das bedeutet. Und ob das jetzt bei Kindern ist oder ob das bei uns ist, es gibt nur eine Art und Weise, wie Gott uns mit seinen Augen leiten kann. Und das ist, wenn wir auf ihn blicken. Sonst funktioniert das nicht. Und noch ein letztes hier, das steht jetzt nicht drin, das ist die positive Seite von der ganzen Sache. Und das ist, lasst uns immer handeln nach Jesus Sinn. Vielleicht habt ihr euch in dieser Predigtreihe über Richter gesagt, wie traurig war das doch in der Richterzeit. Da ist alles drunter und drüber gegangen. Keiner hat sich wirklich so verhalten, wie man das von Leuten erwartet, die mit Gott leben. Doch die Frage ist, wie schaffen wir das auch als Christen, dass wir von dieser Art und Weise, dass wir es auf unsere eigene Art tun, dass wir dahin kommen, dass wir es auf Gottes Art tun. Es ist klar, wie Johannes das sagt, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Aber nicht alles ist gleich Sünde. Positiv ausgedrückt, wie machen wir das wirklich? Wie handeln wir nach Jesus Sinn? Dafür gibt es mehrere Grundlagen in der Bibel. Ich möchte nur ein paar kurz zum Schluss erwähnen. Eine Grundlage ist, Gott sorgt für dich. Das sagt er im 2. Korintherbrief. Aber dass Gott für uns sorgt, das ist kein Automat. Das fällt nicht einfach so runter. Sondern wir müssen das zulassen, dass Gott für uns sorgt. Wir müssen darauf setzen und das an andere weitergeben. Und wenn wir das tun, dann ist es wirklich toll. Da geschieht wirklich etwas. Gott sorgt für dich, seine Zusage. Eine zweite Grundlage ist, Gott hat einen guten Plan für dich. In Jesaja schreibt der Prophet im 55. Kapitel, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Eure Möglichkeiten sind nicht meine Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Gott hat einen guten Plan für uns. Wie gut ist es, das zu wissen? Wie es in einem alten Lied heißt, könnte ich es irgend besser haben als bei dir, Herr Jesus Christ, der allezeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesus Christ, den im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Gott hat einen guten Plan für uns und deshalb sollten wir mit ihm vorangehen. Und noch ein drittes. Und das ist, mit Gott bist du nie allein. Mit Gott bist du nie allein. Das hilft in jeder Situation. Wahrscheinlich habt ihr schon mal von irgendjemand den Ausdruck gehört, mit dem steht's Matthäi am letzten. Ich weiß nicht, wer diesen seltsamen Spruch erfunden hat, aber das ist wunderbar, wenn es mit jemandem Matthäi am letzten steht. Denn Matthäi am letzten steht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Gott zu. Vor einigen Jahren bin ich in Frankfurt bei einer Operation gewesen, Herzoperation. Und wie das da so ist, da kommt dann vorher immer ein Arzt oder eine Ärztin vorbei und erklärt einem alles. Ist auch an dem Abend geschehen. Die kam, hat alles gesagt und sagte dann, das war an der Uniklinik, sagte dann, also wissen Sie was, wir machen das jeden Tag 4-5 Mal. Also das wird alles problemlos laufen. Und bevor sie dann abgeschlossen hat und mich unterschreiben ließ, hat sie gesagt, aber morgen Abend könnten sie auch tot sein. Das war natürlich sehr ermutigend, das zu hören. Ich habe kein Problem damit gehabt, mit der Aussage, ich weiß nicht wieso. Aber letztlich, was sie gesagt hat, ist, es läuft alles gut. Oder aber, es ist noch besser, du bist morgen Abend bei Jesus. Und das sollten wir uns bewusst sein. Nicht nur, dass wir mit Jesus nie allein sind, sondern dass wir in seiner Hand stehen, dass er bei uns ist, dass er uns hilft in jeder Situation. Das haben die Leute hier im Richterbuch vergessen. Deswegen bin ich kein Fan vom Richterbuch, weil da immer die negative Seite dargestellt wird. Aber das Gute ist, die Bibel besteht nicht nur aus dem Richterbuch. Die besteht aus vielen anderen Büchern auch. Und da wird uns deutlich gemacht, wie Gott wirkt und wie er uns hilft und uns segnet. Um das zusammenzufassen, was wir im Richterbuch gesehen haben, ist, ein Leben auf deine Art und Weise, die führt zu Chaos. Der Micha ist ein tolles Beispiel dafür. Der Priester genauso, obwohl er einen geistlichen Dienst gehabt hat. Die Daniter haben das auch demonstriert. Letztlich führt nur ein Leben nach Gottes Prinzipien zum Himmel und in eine gute Zukunft. Nein, die Bibel verspricht uns nicht, dass alles gut läuft. Aber nur bei Jesus ist echte Freiheit da. Und nur bei ihm werden wir immer mehr in Gottes Bild umgestaltet. Ehrlich gesagt, ich kann mir nichts Besseres vorstellen als das, dass wir auf Jesus sehen und von ihm umgestaltet werden und zu ihm gehen. Und ich wünsche das dir, ich wünsche es mir, dass wir täglich mehr das Bild Jesu widerspiegeln. Wollen wir miteinander beten. Herr, wir danken dir dafür, dass in all diesen dunklen Situationen, Geschichten des Buches Richter, wir wissen, dass du derjenige bist, der uns festhält, dass du derjenige bist, der uns leitet, dass du der ist, der uns den richtigen Weg zeigt und vor allen Dingen, dass du der bist, der immer und immer wieder bei uns ist und seinen Segen schenkt. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.